in dieser Matrix aus Nichts. An diesem buchstäblichen Nullpunkt beginnt nun das, was wir als Evolution bezeichnen. Sie ist nichts anderes als die Entfaltung des göttlichen Bewusstseins aus dem Zustand seiner größtmöglichen Verdichtung in immer höhere Bewusstseinsformen. Und dieser Prozess findet hier in unserem materiellen Universum statt. Er entrollt und erfüllt sich durch die Materie und in der Materie. Der fortschreitende Aufstieg des Bewusstseins löst also die Materie und andere Bewusstseinsformen wie Pflanze, Tier und Mensch nicht auf, sondern weitet und transformiert sie, bis sie in sich selbst, in der ihr eigenen Bewusstseinsebene und entlang ihrer eigenen Natur das Göttliche ausdrücken und in dieser Welt manifestieren. Dabei wirken all die in der Involution geformten Energien und Kräfte aus ihrer jeweiligen feinstofflichen Ebene auf den Prozess der Evolution und damit auch auf die Bewusstwerdung des Menschen ein. Der Dichter empfängt ihre Inspirationen, der Komponist und Musiker übersetzt ihre Schwingungen, der Mystiker lauscht ihren Stimmen, der Erfinder empfängt ihren Genius, der Wahnsinnige ihre Einflüsterungen. Und auch unsere täglichen Gedanken, Handlungen, Einstellungen und Gewohnheiten werden maßgeblich von den Motivkräften, Ideen und Gefühlen dieser kosmischen Kräfte bestimmt, deren wahre Natur den meisten Menschen hinter einem dichten, schützenden Schleier verborgen bleibt. In diesem Verständnis der Involution und Evolution als Verdichtung und Entfaltung des ursprünglichen göttlichen Bewusstseins können wir an dieser Stelle bereits festhalten, dass die in vielen Traditionen als endgültig empfundene Trennung zwischen Geist und Materie, zwischen Gott und Welt, nicht der grundlegenden Wahrheit entspricht. Die Schöpfung mit all ihren Elementen, Kräften und Wesen ist und war immer sein Selbstausdruck, sein Körper, sein Bewusstsein. Er alleine existiert. Es gibt keine Existenz ohne ihn, außerhalb von ihm. Er ist in allem, alles ist in ihm, alles ist er. Und weil er, weil sie, weil dieses göttliche Bewusstsein in seinem höchsten Zustand vollkommene Wonne ist, so kann es die Welt, unser Universum, nur aus einem Grund aus sich selbst herausgebracht haben. Aus Freude daran, ein objektives Leben zu leben und darin die Seligkeit der Begegnung mit sich selbst in unzähligen Wesen und Formen, in unzähligen dynamischen Kräften und Energien zu erfahren. Wir Menschen empfinden dies ganz offensichtlich anders. Wir sehen eine Welt, die von Tod, Leid, Unbewusstheit und Falschheit durchdrungen ist. Eine Welt, in der sich Licht, Freude und Liebe in aller Regel nur mühsam in einer groben, feindseligen Umgebung behaupten und jederzeit durch die Einwirkung äußerer Umstände gefährdet oder zerstört werden können. Um diesen offenbar nur scheinbaren Widerspruch zwischen dem eigentlichen Wesen der Schöpfung und ihrem aktuellen Zustand in unserer menschlichen Wahrnehmung aufzulösen, werden wir auf unserer Reise durch die Zeit die Entwicklung der Menschheit und die Entfaltung der kollektiven Seele immer mit vier Augen betrachten. Mit den Augen des materiellen und des spirituellen Wissenschaftlers. So wird es uns möglich zu erfassen, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Oder besser, warum wir sie nicht als das wahrnehmen, was sie in Wirklichkeit ist. Was geschieht nun an diesem absoluten Nullpunkt, dem Urgrund des Unbewusstseins, in Conscience? Der Zeitlose annulliert die ursprüngliche Nullität. und die bewusstlose Tiefe, die grenzenlose Leere, erwacht. Ein Geist bewegt sich in den schwarzen Unermesslichkeiten und baut in uraltem Nichts seinen Gedanken und die im göttlichen Bewusstsein in unbegrenzter Wonne lebende universale Seele fühlt eine Art Neugierde, die sie zu der Andersartigkeit, zu der enormen Größe dieser dunklen Leere hinzieht. Sie spürt die unendlichen Möglichkeiten, die in dieser Gebärmutter des Chaos liegen, und taucht in sie ein, um dort das größte aller Abenteuer, die Evolution des Bewusstseins, zu beginnen und all ihre Facetten zu erfahren. Mit dem Eintritt der Seele in den Abgrund des Nichts aber wird in Gottes gewaltiger Leere eine Flamme, ein Feuer entzündet, der Same all dessen, was daraus einst entstehen wird. Wie das Absolute, die transzendente göttliche Mutter, im Prozess der Involution erste Samenbewusstseinsformen aus sich herausbringt und damit die höchsten Welten entrollt, so gebärt ihr Schatten, das Unbewusstsein, die dunkle Urmutter der materiellen Schöpfung, erste Gestaltungen, Wellen und Wirbel der Evolution. Und wie die Wonne aus der ursprünglichen Sein-Bewusstsein-Seligkeit als, wenn man so will, erste Bewusstseinsform Gestalt annimmt, so entfaltet sie sich auch aus dem Nichtsein, der vollkommenen Neutralität, und trägt hier, da vollständig von ihrem göttlichen Ursprung getrennt, die Maske ihres Gegenteils, des Leids. Und das Unbewusstsein, die dunkle Mutter des Universums, empfindet diese Befruchtung auch als Leid. Sie reagiert auf die ungewollte Schwangerschaft mit der göttlichen Seele und den damit verbundenen Geburtswehen abweisend und feindselig und antwortet mit einem Urschmerz, der in gewisser Weise alles, was aus ihr geboren wurde, durchzieht. So ist das Leid der Erstgeborene des Unbewusstseins, die älteste Regung, die älteste Prägung in unserem Universum. Es liegt am Urgrund des Lebens und durchwebt alle Ebenen und Wesen, die sich im Laufe der Evolution aus ihm entfaltet haben. Und auch die ursprünglichste aller Verneinungen, die Weigerung des ursprünglichen Unbewusstseins zu sein, zu leben und bewusst zu werden, ist in jede Faser der materiellen Schöpfung eingewoben und manifestiert sich in einer fast unüberwindbar scheinenden Trägheit, die auch uns Menschen über unseren physischen Körper immer wieder zurückzieht und jeden Bewusstseinsfortschritt in der Materie behindert und für die alten spirituellen Traditionen unmöglich erscheinen ließ. Diese grundlegende Trägheit der Schöpfung wird durch die als Leid verkleidete Wonne durch alle Zeiten und auf allen Bewusstseinsebenen, in der Pflanze, im Tier, im Menschen, geknetet und zu immer größerem Erwachen, zu immer größerer Bewusstwerdung gezwungen. Und doch kann sie auf der universalen Ebene letztlich nur dann endgültig gelöst und verwandelt werden, wenn das Unbewusstsein selbst seine wahre, ursprüngliche Natur des höchsten Seins erkennt, sie annimmt und sie im materiellen Universum offenbart. So nimmt die Seele mit dem Instrument des Leides, das sich in Form der dieser Vibration entsprechenden Wesenheit nun selbst für den Herrscher über die Wonne und all seine verminderten Formen im menschlichen Leben hält, seine Arbeit auf. In dem träumenden, ahnenden, sich vage an seine lichtvollen Ursprünge erinnernden Unbewusstsein, dem universalen Unterbewusstsein, werden nun auch die anderen ursprünglichen kosmischen Wesen lebendig und wirksam. Das Leben in seiner vom Ursprung getrennten Form des Todes, die Wahrheit in ihrer Verkörperung der Falschheit, der Macht, der Illusion und das Licht und Bewusstsein in ihrem Schatten der Unbewusstheit oder Unwissenheit, zu deren Geburt es in Sri Aurobindo Savitri heißt. Dann regte sich etwas in der unergründlichen Dunkelheit. Eine namenlose Bewegung, eine ungedachte Idee, beharrlich, unzufrieden, ohne Ziel. Etwas, das sein wollte, doch nicht wusste wie, reizte das Unbewusstsein, um Unwissenheit zu wecken. Mit der Geburt von Leid, Tod, Falschheit und Unwissenheit aber spannen wir bereits einen Bogen in die Evolution des Lebens. Wir verweilen zunächst in der ursprünglichen Unbewusstheit und widmen uns den Formen und Wesenheiten, die dieser Ebene entsprechen, der rein materiellen Materie. Die ersten Bewegungen des göttlichen Bewusstseins in der Unbewusstheit bleiben unserer gewöhnlichen Wahrnehmung und dem Blick des materiellen Wissenschaftlers verborgen. Der materielle Wissenschaftler sieht und beobachtet nur das Spiel materieller Formen und Energien in Raum und Zeit, nicht das formlose und unendliche Nichtsein als solches. Doch auch der klassische Physiker und Kosmologe hat eine gewisse Vorstellung, wie es jenseits des schwarzen Lids, das unser materielles Universum von dem ursprünglichen gleichförmigen Unbewusstsein trennt, aussehen könnte. Er stößt bei seinen Forschungen auf diese Barriere, wenn er die Zeit um etwa 13,8 Milliarden Jahre auf 10 hoch minus 43 Sekunden nach der Stunde Null zurückdreht. Denn dort löst sich die vierdimensionale Raumzeit, drei Achsenraum, eine Achse Zeit, die unser bekanntes Universum formt, in einen Nullpunkt, eine Singularität, eine Art Quantenschaum auf. Raum und Zeit sind nicht mehr linear kontinuierlich, sondern quantisiert. Größe und Dauer werden zu sinnlosen Begriffen. Es gibt kein Außerhalb und kein Davor, nur Unendlichkeit und Unbegrenztheit, eine einheitliche Urkraft und zu Beginn eine Art Vakuum, in dem aus bislang noch unerklärlichen Gründen durch Quantenfluktuationen, aus zufällig auftretenden Ungleichförmigkeiten in der Materie und Energiedichte Unebenheiten und Wirbel entstehen, die die Grundlage für die heute sichtbaren, großräumigen Strukturen des Universums bilden. Wir beobachten am Urgrund der Materie also einen Vorgang, der den ersten Bewegungen des ursprünglichen göttlichen Bewusstseins ausgesprochen ähnlich ist. Und wir beginnen, die Evolution unseres materiellen Universums als Spiegelbild der Involution und der dabei geformten feinstofflichen, subliminalen Ebenen zu verstehen. Materielle und spirituelle Wissenschaft nähern sich also in ihrer Wahrnehmung der Prozesse zu Beginn unseres Universums wie auch im weiteren Verlauf der Evolution durchaus an. Und doch entzieht sich dem Physiker und Kosmologen das alles Entscheidende. Die wahre Natur der Materie als göttliches Bewusstsein und der Eintritt der universalen göttlichen Seele in das unendliche Nichts. Er sieht nicht die ursprüngliche Flamme, ihr verborgenes Wirken hinter dem Vorhang unserer materiellen Welt und den unerschöpflichen Brennstoff, der die Evolution vorantreibt. Und er kann daher den tieferen Sinn der Bewegungen des Weltgeistes und das in den Anfängen bereits angelegte, sichere Ergebnis dieses universalen Prozesses nicht entschlüsseln. Was geschieht nun auf unserer Seite des schwarzen Lids, in den ersten Momenten unseres materiellen Universums? Und können wir auch den weiteren Verlauf der materiellen Evolution als Spiegelung der ursprünglichen Einfaltung, der Involution des göttlichen Bewusstseins beschreiben? Tatsächlich beobachten wir, wie bei der Involution auch bei der Entfaltung unseres materiellen Universums eine graduelle Fragmentierung der ursprünglichen Einheit in immer verschiedenartigere Vielfalt. Mit der Planck-Zeit nach 10 hoch minus 43 Sekunden entrollt sich das gleichförmige Unbewusstsein in Raum, Zeit und Materie. Die Wissenschaftler sprechen vom ersten sogenannten Symmetriebruch, von der Zerteilung der hinter dem Lied verborgenen und einheitlichen materiellen Urkraft in zwei unterschiedlich wirkende dynamische Kräfte, die sie als Gravitation und Gutkraft bezeichnen. Gutkraft nach Grand Unified Theories. Die Gravitation bestimmt die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, also die Geometrie und das Wechselspiel von Raum und Zeit, während die Gutkraft das Verhalten von Materie regiert. Unterhalb einer bestimmten Energiedichte, unterhalb einer bestimmten materiellen Bewusstseinsfrequenz, zerfällt die Gutkraft in die uns vertrauteren und von der gegenwärtigen materiellen Wissenschaft messbaren Kräfte. Die starke Wechselwirkung, die die Bindung zwischen Quarks und Hadronen, insbesondere zwischen Neutronen und Protonen im Atomkern bestimmt. Die schwache Wechselwirkung, die in erster Linie für den Zerfall und die Umwandlung von Teilchen verantwortlich ist und damit unter anderem für die Fusion von Wasserstoff zu Helium, der Prozess, aus dem die Sonne ihre Energie bezieht. Und die elektromagnetische Wechselwirkung, die sich in vielen alltäglichen Phänomenen wie Licht, Elektrizität und Magnetismus manifestiert. Und auch in der Evolution sind diese Kräfte gleichermaßen Bewusstsein wie Wesenheit, Energie wie Teilchen. Denn die zwischen den Teilchen herrschenden Kräfte werden gleichermaßen durch virtuelle Austauschteilchen, sogenannte Quanten, beschrieben. Die elektromagnetische Kraft durch das Photon, Lichtteilchen. Die starke Wechselwirkung zwischen den Quarks durch Gluonen. Die schwache Wechselwirkung durch sogenannte Vektorbosonen. Und die Gravitation durch das masselose Graviton, das bislang von der Wissenschaft zwar postuliert, jedoch noch nicht experimentell beobachtet wurde. Als spirituelle Wissenschaftler können wir an dieser Stelle ergänzen, dass nicht nur die Materie selbst, sondern auch die aus dem ursprünglichen Unbewusstsein entfalteten Formen von Raum und Zeit in ihrem wahren Wesen nichts anderes sind als göttliches Bewusstsein. Nämlich kosmisches Bewusstsein, das sich selbst in seiner Ausdehnung betrachtet, subjektiv als Zeit und objektiv als Raum. Unsere menschliche Vorstellung von Zeit als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beruht ja darauf, dass wir in ihr einen bestimmten Standort einnehmen, aus dem heraus wir nach vorne oder zurückblicken. Und auch im Raum befinden wir uns an einem gewissen Punkt, betrachten von dort aus die Anordnung von Dingen um uns herum und messen die Entfernung und Geschwindigkeit einer Bewegung. Das kosmische Bewusstsein aber enthält all diese Dinge, statt darin enthalten zu sein, und nimmt sie daher als eins wahr. Zeit als ewige Gegenwart, Raum als unteilbare Ausdehnung seiner selbst. Auch die Wechselwirkung zwischen den Wesenheiten der Unbewusstheit, den uniformen Materieteilchen, nimmt der spirituelle Wissenschaftler als eine Art Spiegelbild der Ebene des kosmischen Bewusstseins wahr. Die Gravitation bzw. das Graviton steht in Ausdruck und Wirkung mit der kosmischen Wesenheit des Lebens bzw. des Todes in unmittelbarer Resonanz. Ein, wenn man so will, Bewusstseinschip dieses Wesens am Urgrund des materiellen Universums. Denn in seiner wahren und höchsten Form bezeichnet sich der Tod gleichermaßen als Schöpfer, Bewahrer und Zerstörer des materiellen Universums. Und es ist die Gravitation, die aus einem bestimmten wissenschaftlichen Blickwinkel Raum und Zeit und damit unser Universum erschaffen hat, die für unsere Zeitbegriffe fast ewig anmutende Stabilität der Himmelskörper und großräumigen Strukturen garantiert und die das Universum als Ganzes letztlich wieder zusammenzieht oder es langsam ausdünnt und nach einer langen, aber endlichen Lebensspanne in eine weite, ewige Leere, ein Nichtsein entschwinden lässt. Es also auf die eine oder andere Weise wieder in das ursprüngliche Unbewusstsein zurückführt. Im Zentrum der schwachen Wechselwirkung bzw. der Vektorbosonen steht der Prozess der Zersetzung, etwa der radioaktive Zerfall von Atomkernen oder der Zerfall weiterer subatomarer Teilchen, der durch die anderen Grundkräfte nicht herbeigeführt werden könnte. Sie legen, wie das Wesen des Unbewusstseins und der Unwissenheit, der materiellen Welt das passive Prinzip von Auflösung und Chaos auf und ziehen sie damit ebenfalls in das originäre, formlose Unbewusstsein zurück. Sie initiieren durch diesen Prozess aber auch die Kernfusion, die die Sonne zum Brennen bringt, die das Universum erleuchtet und die Evolution im materiellen Universum trägt und zeigen damit hinter der Maske der Unbewusstheit die Züge ihres ursprünglichen und wahren Wesens, des Bewusstseins und des Lichts. Das, was die Elemente des Universums zusammenhält, der geheime Klebstoff, der alles durchwebt, ist die göttliche Liebe und die göttliche Wonne. In der materiellen Welt spiegeln sich diese als starke Wechselwirkung, die die seltsame Eigenschaft besitzt, wie ein Gummiband mit wachsendem Abstand immer stärker zu werden, so dass es unmöglich ist, die dadurch verbundenen Teilchen durch Auseinanderziehen voneinander zu trennen oder sie zu isolieren. Reißt dann doch das Band durch einen erhöhten Kraftaufwand, so hat man nicht mehr eins, sondern zwei Bänder in der Hand. Nicht das isolierte Quarkteilchen, sondern ein Quark und ein Antiquark mit gegensätzlichen Eigenschaften. Der Klebstoff, die Wonne, wird dual. Und die Erzeugung von begrenzter, isolierter Freude führt zwangsläufig zur Erzeugung von Leid. Oder umgekehrt. Und wir begegnen in der starken Wechselwirkung, in ihrer zentralen Natur der Anhaftung und Bindung, dem noch in der Unbewusstheit ruhenden Wesen der verminderten Wonne und Liebe, das in unserer Welt der Getrenntheit zwangsläufig auch die Maske des Leids trägt. Elektromagnetismus ist auf kleinstem Raum und in den Anfängen unseres Universums für die Erzeugung und Vernichtung von Teilchen und ihren Antiteilchen verantwortlich. Sie wirkt wie die Falschheit als Schöpfer von Dualismus und löst ihn wie die hinter der Maske der Falschheit verborgene Wahrheit wieder auf, in das diese Gegensätze vereinende Wahrheitsbewusstsein im frühen materiellen Universum in elektromagnetische Strahlung. Wir können also sagen, dass die grundlegende Transformation oder Transzendierung dieser ursprünglichen und dann vom göttlichen Bewusstsein abgespaltenen kosmischen Wesenheiten auch die Materie und ihre Gesetzmäßigkeiten grundlegend verändern wird. Und wir können als spirituelle Wissenschaftler festhalten, dass es dazu einer Macht bedarf, die jenseits dieser Wesenheiten, jenseits der Ebenen des kosmischen Bewusstseins liegt. Das Wahrheitsbewusstsein selbst muss in die Materie eintreten und die universalen Naturgesetze, die in ihren gegenwärtigen Proportionen das Universum stabil und die Existenz von Materie und Leben möglich machen, durch eine höhere Wirkweise ersetzen, damit unsere Sonne nicht in gut einer Milliarde Jahre in ihren Sterbeprozess eintritt und alles Leben auf der Erde erlischt, damit das Universum nicht einen seiner möglichen Hitzetode durch Kontraktion oder Kältetode durch unendliche Ausdehnung und Verdünnung sterben wird. Wir wissen heute und werden darauf später noch im Einzelnen zurückkommen, dass dieses zu Beginn der Involution entfaltete höchste Wahrheitsbewusstsein, dieses transzendente Bewusstsein, inzwischen in der Materie wirksam ist. Es wird die nur scheinbar unwandelbaren physikalischen Gesetze am Urgrund lösen und transformieren und auch in den tiefsten Tiefen der Materie das wahre göttliche Gesetz verankern. Damit findet der große, nur scheinbar ursprüngliche Dualismus zwischen Licht und Nacht auch in der Materie, im Unbewusstsein selbst sein Ende. Die Materie und das Universum werden die ihnen eingeborenen Gesetze von Raum und Zeit, von Geborenwerden, Bestehen und Vergehen vergessen. Sie werden vergessen zu zerfallen und zu sterben. Und die aktuellen wissenschaftlichen Szenarien vom Ende des Universums, von einer unendlichen Verdichtung oder einem ewigen Kältetod, verlieren in der unbegrenzten Wonne des in der materiellen Schöpfung manifestierten Wahrheitsbewusstseins endgültig jede Realität.